FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Unser heutiger Gast? Philipp Wolf, Gründer und Betreiber von Sweeter.
Viel Spaß beim Zuhören.
Kaum einer kauft noch Sauerkraut, also ein kleines wird Sauerkraut kaum noch gegessen in Deutschland. Aber wir reden vom Konservieren. Das ist quasi der Grundstein für die gesamte Lebensmittelindustrie. Warum nicht mal wieder Fertiggerichte in einer hohen, also in einer guten Qualität, jetzt nicht, sorry Erasco, aber nicht in Erasco-Qualität oder so, mal in der Konserve wieder rausbringen. Also das wäre für mich so eine Kategorie, die hat dringend ein bisschen Innovation nötig.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG-Vibes-Folge. Heute das zweite Mal mit Philipp Wolf, weil die Folge beim letzten Mal so gut angekommen ist bei euch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Philipp.
Moin Finn und vielen Dank für die zweite Einladung. Ab wann ist man Stammgast?
Ja, im nächsten Jahr bist du gerne auch wieder eingeladen. Also dann bist du, glaube ich, der Rekordhalter. Ja, deine letzte Folge kam sehr gut an, weil du, glaube ich, in Deutschland einer der Top-Trend-Experten wirklich bist seit Jahren. Also du baust da ja gerade neben deinem Hauptjob noch eine News-Plattform auf, sehr umfangreich, auch mit Newsletter, ganz viel Content-Formaten. Und ich bin da selber auch seit der ersten Stunde sozusagen treuer Fan und finde es immer spannend, über deine Formate, über die neuesten Foodtrends mehr zu erfahren. Und das soll auch so ein Stück weit das Thema heute sein, dass wir einfach mal so ein bisschen Revue passieren in den letzten Jahren, welche Foodtrends gab es so. Also ein Foodtrend, der braucht ja in der Regel auch ein paar Jahre, der entsteht, dann wächst der. Dann entscheiden halt die Stakeholder, wie groß wird so ein Trend und dann gibt es natürlich auch mal so Hype-Produkte wie Dubai-Schokolade, ganz verrückte Sachen.
Kann sie nicht mehr
durch Social Media. Ja, und durch Social Media ist natürlich dann auch, wird das Ganze immer schneller so geführt. Also die Welt ist immer im Wandel und jetzt vielleicht auch durch KI kommen nochmal neue Sachen. Also es bleibt immer spannend. Aber lass uns vielleicht nochmal kurz bei dir anfangen. Für Leute, die jetzt das erste Mal von dir hören, stell dich doch gerne nochmal vor, wie bist du eigentlich in die Lebensmittelwelt gekommen?
Ja, immer gerne. Ich habe noch keine Kurzfassung gefunden, aber ich versuche immer, ich bin stets bemüht, es so kurz wie möglich zu fassen. Wie bin ich in die Lebensmittelwelt gekommen? Das ist über eine ganz klassische Ausbildung, weil ich wahnsinnig schlecht in der Schule war und dann blieb mir nicht mehr so viel übrig, als ins Handwerk zu gehen, beziehungsweise ich habe halt Koch gelernt. Also wirklich da, wo alles beginnt im Prinzip, der Ursprung des Essens, wenn man mal den Agrarbereich ausklammert. Und die Gastronomie hat viele positive und viele negative Eigenschaften. Und ich war auch ehrlicherweise damals nicht der allerbeste Koch und habe dann nach insgesamt 6 Jahren der Gastro den Rücken zugekehrt, habe dann studiert in Osnabrück. Dort im Bachelor vor allem die gesamte Wertschöpfungskette von Anfang bis zum Ende. Also ich habe gelernt, wie man richtig düngt. Natürlich alles sehr grundlagenmäßig. Bis hin zu Marketing, Vertrieb und daher jeden Blickwinkel mal kennengelernt, im Master dann wiederum eher in Richtung Marketing spezialisiert. War dann nochmal kurz in der Startup-Welt bei Just Spices, Business Development und was ich immer ein bisschen stolz sage, auch in der Produktentwicklung. Jetzt ist Gewürzmischung auch nicht die Riesenherausforderung für jemanden, der Koch gelernt hat, aber es war irgendwie schön, so eigene Mischungen dann auch in den Regalen zu sehen. Und dann eher über ein Praktikum noch während meines Masters bei Rewe gelandet. Dort auch im Marketing, konkret im Eigenmarkenmarketing und bin da geblieben. Und das ziemlich lange. Ich bin auch weiterhin bei Rewe, hab das quasi mein Hauptjob. Und vor 4 Jahren kam dann aber noch so ein bisschen, dass ich für mich gesagt habe, okay, es ist super, dass ich irgendwie in der Branche bin. Ich bin im Lebensmittel- und Einzelhandel, bin da im Marketing, ich mache total gerne Marketing, ich liebe es sogar, aber es reichte mir irgendwie noch nicht. Ich wollte irgendwie noch mehr mit dieser Branche zu tun haben und habe dann einen Newsletter gestartet. Und du hast gesagt, du warst einer der Ersten. Ich könnte mir sogar vorstellen, du warst einer von den 10 Menschen, die sich auf die Warteliste eingetragen haben. Stimmt, ja, wir haben wirklich, glaube ich, ganz früh schon gesprochen. Und aus diesem Newsletter ist im Prinzip in den letzten 4 Jahren eine ganze Plattform geworden. Ich nenne sie Sweeter über den Markennamen, vor allem weil er ein bisschen anders geschrieben ist, kann man vielleicht ein bisschen streiten. Ich mag ihn. Und die Plattform, ja, du hast viel gesagt, wir gucken uns oder ich gucke mir Trends an. Ich habe Datenbanken zu Startups, unter anderem auch zu Trends, zu Food-Events etc. Aber das Kern des Ganzen ist vor allem eigentlich der Newsletter. Der wird donnerstags als auch sonntags verschickt. Das sind nicht nur News, das sind auch kuratierte Artikel, generell Content, der irgendwie relevant für die Branche ist. mit dem Ziel, relativ wenig Zeit investieren zu müssen, so zum Beispiel als irgendwie Startup-Gründer oder Gründerin, um sich über die wichtigsten Dinge, die Branche angehen, zu informieren, ja, richtig aufgestellt zu sein für die nächsten 2, 5 oder halt auch 10 Jahre, weil in der Regel passiert, hast du auch schon gesagt, immer viel. Und da muss man am Ball bleiben, sonst passiert das, was leider vielen passiert, dann gibt es sie nämlich nicht mehr.
Ja, es ist sehr spannend, weil es halt auch wirklich sehr umfangreich ist und du da auch echt viel Zeit investierst und du es auch schaffst, das Ganze so greifbar aufzuarbeiten, weil du hast schon erwähnt, es ist wirklich heutzutage eine Challenge, die richtigen Informationen zu finden. Jeder, der bei LinkedIn vielleicht ein paar tausend Follower hat, der wird es kennen, wenn man durch den Feed scrollt, ist da viel Unrelevantes auch dabei. Man hat nicht so viele Filtermöglichkeiten, man hat natürlich die gängigen Zeitschriften, wo man immer gerne reinschauen kann. Da gibt es ja auch im Lebensmittelbereich wirklich einige, von der Lebensmittelzeitung, Lebensmittelpraxis, Lebensmittelrundschau, unzählige Foodmessen, da hast du ja auch eine ganz gute Übersicht. Wie informierst du dich denn? Also wie viel Zeit vielleicht pro Woche investierst du und was sind so deine Hauptnewsquellen für neue Artikel?
Also ich investiere mehr Zeit, als ich mir wünschen würde, weil eigentlich war der Newsletter auch so ein bisschen daher, dass ich mir gerne so einen Newsletter gewünscht hätte, weil ich habe halt selber diverse Quellen gescreent. Heute natürlich noch viel mehr als damals und mich hat das so ein bisschen genervt. Heute wäre das vielleicht, also vielleicht wäre KI der Fall gewesen, dass ich das damit nie angefangen hätte und hätte mir dann irgendwie ein kleines Tool gebaut. Also du hast gerade ein paar schon genannt, es sind natürlich die gängigsten, die ich auch screene. Meines Erachtens ist da viel Rauschen dabei, was man nicht braucht. Also ich muss nicht wissen, wer neuer Vertriebschef bei XY ist. Mag für manche interessant sein, ich finde für die meisten ist es irrelevant. Es sind viele amerikanische Quellen von Food Dive über Food Hack über Hungry. Auch da eher bekanntere, es sind teilweise Substacks, also auch kleinere Newsletter, die ich da aufnehme. Es ist aber auch ein wahnsinnig gut auf mich eingestellter Google-Algorithmus, der Newsfeed oder generell der Content-Feed von Google weiß sehr gut, was mich interessiert. Und hast du auch schon angedeutet, LinkedIn, da folge ich natürlich auch den Menschen, wo ich den Eindruck habe, da kommt Relevantes. Und allmählich ist mein Newsletter glücklicherweise auch so groß, dass viele auch einfach ein Interesse haben, ihre News, also vor allem klassische Pressemeldungen etc. bei mir zu platzieren. Das heißt, netterweise kommen manche News auch schon von ganz alleine. Ja, das Ganze versuche ich halt vor allem irgendwie aufzunehmen über... Darüber stolper ich natürlich auch über Startups, über neue Eventformate etc. Die kommen dann alle in die Datenbanken. Also es ist eine Flut von Informationen, die noch nicht durch KI organisiert werden. Ich glaube, das ist auch für mich noch relativ wichtig. Also das ist irgendwie so meine persönliche Note, die dann da reingeht. Weil am Ende ist das natürlich, davon bleibt ja nicht viel übrig in so zwei Newslettern. Das ist natürlich sehr subjektiv. Es dient aber einfach dazu, dass man die Peripherie quasi mitbekommt. Ne? Wenn ich jetzt einen Hersteller von oder ein Bierbrauer bin, dann möchte ich natürlich auch sehr spezifische News zu meiner Branche, zum Getränkemarkt und grundsätzlich natürlich zu Bier. Aber ich muss auch ein bisschen links und rechts gucken, was passiert eigentlich grundsätzlich so in diesem Markt. Und das ist quasi der Anspruch des Newsletters.
Wenn wir jetzt in das Thema Innovation mal ein bisschen tiefer einsteigen, dann haben wir ja verschiedene Ebenen. Wir haben natürlich ganz am Ende wirklich final das konkrete Produkt, beispielsweise Dubai-Schokolade. Dann haben wir so einen Makrotrend, der sich vielleicht auch daraus ergibt, dass dann viele Hersteller merken, okay, Dubai-Schokolade enthält Pistazie, Pistazie kommt gut bei den Konsumenten an. Also entwickeln wir jetzt viele Produkte mit der Geschmacksrichtung Pistazie. Dann haben wir auf der anderen Seite aber auch so Makrotrends wie Gesundheit, Longevity, die dann auch nochmal über der Produktkategorie an sich stehen. Was sind da so deine, oder wie kategorisierst du das ganze Thema ein?
Ich kriege immer Kopfschmerzen, wenn ich versuchen muss, Trends oder Innovationen irgendwie zu kategorisieren oder zu clustern. Also es gibt natürlich eine gewisse Grundstruktur. Ich finde, fast schon ein bisschen zu verkopft, aber trotzdem immer ein ganz guter Einstieg ist das Zukunftsinstitut, was ja alleine mit den Megatrends schon mal das große Ganze quasi vorgibt. Und ich breche für mich persönlich ganz gerne von da an einfach runter. Und ob da jetzt noch zwei Zwischenschritte drin sind oder nicht, das kommt dann immer darauf an, wie weit man reingehen möchte. Also nehmen wir das Beispiel Gesundheit. Da hätte man jetzt, könnte man schon direkt runterbrechen auf das Thema alkoholfrei und dann runterbrechen auf alkoholfreie Biere und dann war's das. Dann habe ich meine drei Schritte. Da gibt's natürlich noch unter oder über Kategorien, die man sich angucken kann oder nicht. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, muss man es oder nicht. Fast schwieriger finde ich es dann, wenn, je nachdem, wie man clustert, es gibt ja kaum Trendschärfen. Ne? Also es gibt da sehr viele Überschneidungen. Und für mich ist immer ein gutes Beispiel Bio. Bio finde ich schwer, immer einen Trend zu nennen oder eine Innovationscluster, weil es geht ja nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern es geht ja auch grundsätzlich um sowas wie Tierwohl, es geht um Clean Label, ne, also eigentlich auch schon wieder Gesundheit. Ich habe noch keinen richtigen Namen dafür ich habe es mal irgendwann Metatrend getauft, das trifft es aber auch irgendwie noch nicht so ganz, und Longevity ist auch ein gutes Beispiel, weil man kann, manche sagen jetzt, Longevity ist gleich Gesundheit, so ist es aber irgendwie auch nicht ganz. Und Longevity betrifft wiederum auch ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche von Schlafgesundheit, mentaler Gesundheit, körperlicher Bewegung, grundsätzlich Ernährung. Also auch liegt das irgendwo dazwischen. Also ich habe das Gefühl, es ist immer ein sehr wildes, man könnte schon fast sagen, neuronales Netz, was man visuell quasi sich vorstellen könnte, wenn man versucht, Trends irgendwie miteinander zu verknüpfen. Es hängt sehr vieles miteinander zusammen, und wir wollen jetzt mal gar nicht noch vom Gegentrend sprechen, weil die kommen ja in der Regel auch noch hinzu. Also das zu visualisieren ist schwierig, aber ich kann nur jedem raten, versucht es nicht zu verkopft zu machen, versucht irgendwie für euch einen Sinn zu finden, wie man das Ganze irgendwie ordnen kann, und dann passt das auch. Also es geht eher um die dahinterliegenden Bedürfnisse von uns allen, von den Kunden und Kundinnen, als dass man jetzt irgendwie versuchen muss, das Ganze dogmatisch in eine Ordnung zu bringen.
Ja, jetzt haben wir in Deutschland die Situation, dass wir eine der größten Lebensmittelmärkte der Welt darstellen und ich glaube über 180.000 Produkte in den verschiedenen Supermärkten, Discountern, Kiosken etc. anbieten. Und das bedingt auch so ein Stück weit einen starken Innovationsdruck, weil die Hersteller halt immer gefordert sind, aufgrund einfach des begrenzten Regalplatzes, dass sie innovieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Statistik, dass Trends oder neue Produkte auch relativ schnell scheitern innerhalb der ersten Jahre. Vielleicht jetzt mal aus Sicht eines Markenverantwortlichen, wie würdest du jetzt da herangehen, wenn man jetzt ein neues Produkt entwickelt? Also wenn du auch mal vielleicht auf die letzten Jahre schaust, wie schnell muss man heutzutage sein bei so einer Produktentwicklung? Wie viel Zeit hat man da überhaupt noch von Erkennung, Identifikation von einem Trend bis hin zum fertigen Produkt?
Ach, Zeit, finde ich, hat man so viel, wie man sich gibt. Es kommt am Ende ein bisschen drauf an, von was redet man. Jetzt haben wir versucht, mal wieder Innovation zu clustern. Also ich sag mal so, es gibt ja einen Innovationsgrad, ne? Es gibt ja kleine inkrementelle Innovation, und es gibt die großen, bahnbrechenden, disruptiven Innovationen. Daher ist, glaube ich, der Zeitanspruch sehr davon abhängig, was ist am Ende die Zielsetzung. Ich habe den Titel des Buches, ich habe es gerade leider hier nirgendwo liegen, deswegen fällt es mir gar nicht mehr so ein, aber es gibt den sogenannten 5C-Prozess. Das Buch fand ich da für jemanden, der sich mit Innovation auseinandersetzt, mal relativ spannend. Die zwei Autoren, die hatten das Thema Innovation mal aus Sicht der Konzerne so ein bisschen aufgegleist, und die hatten eine Sichtweise, die fand ich besonders gut, Innovation erstmal von sich selbst zu betrachten. Normalerweise heißt es ja immer in diesen tollen fancy Methoden wie Design Thinking, man muss ein Need identifizieren und dann einen iterativen, agilen Prozess das Ganze weiter ausarbeiten. Es ist natürlich absolut richtig, sich anzugucken, was gibt es denn für Bedürfnisse. Deswegen gucken wir uns ja auch alle Trends an. Das bringt aber gar nichts, wenn das zum Unternehmen nicht passt. Außer man gliedert nochmal ein eigenes Unternehmen aus, macht eine Tochtergesellschaft auf, irgendwie etwas in der Art und Weise. Dann kann das funktionieren. Aber in der Regel gibt es ein Unternehmen, das hat eine Kernkompetenz. Und deswegen ist es meines Erachtens ein großer Fehler, immer nur auf die externen Faktoren zu gucken, sondern vielleicht im ersten Schritt erstmal auf die eigenen Potenziale. Was können wir eigentlich besonders gut? Und da gibt es jetzt noch diverse Unterthemen, aber das würde das Ganze jetzt sprengen. Und wenn ich das identifiziert habe und ich mich damit auseinandergesetzt habe, dann kann ich mir gucken, was gibt es denn für Bedürfnisse, und das matche ich miteinander. Ist jetzt sehr verkürzt. Und so hat man nicht dieses Phänomen, was man leider zu häufig sieht, dass Unternehmen so ein bisschen einer eigenen Kompetenz vorbei managen oder vorbei innovieren. Und dann hat man halt Produkte, wo man einfach merkt, davon haben sie vielleicht keine Ahnung. Wenn ich sage keine Ahnung, dann kann das manchmal sogar sein, dass sie vielleicht einerseits Ahnung davon haben, wie das Grundprodukt funktioniert. Ich würde das mal irgendwie, passt jetzt nicht ganz, aber sagen wir mal, die sich vor allem mit Hafer auskennen und bringen jetzt Haferriegel raus. Ja, aber ein Riegel funktioniert ganz anders, oder der Markt für Riegel funktioniert zum Beispiel marketingseitig ganz anders wie ein Markt für Pflanzendrinks. So, damit habe ich vielleicht auch wieder an der eigenen Kompetenz vorbei innoviert. Und deswegen vielleicht erstmal die innere eigene Perspektive betrachten, die eigenen Stärken und Schwächen, und dann erst zu gucken, was gibt's denn da für Needs. Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, diese hohe Flop-Rate, die du gerade erwähnt hast, die absolut richtig ist. Also ich habe die Zahl jetzt auch nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, Relativ schnell sinkt schon 50% und ich glaube, nach 5 Jahren sinkt schon 90% der Produkte, die letztendlich wieder verschwinden. Das ist, dafür sind viele Prozesse echt teuer, an so eine Flop-Rate dahinter zu haben.
Ja, zumal man ja auch im Lebensmittelmarkt, auch bei den Produktionsmengen, bei den Startups, kenne ich es in der Regel, muss man da mindestens 10.000 Liter von einem Getränk beispielsweise abfüllen. Da hat man jetzt auch nicht groß den Spielraum, irgendwie 20 Geschmäcker gleichzeitig in einem AB-Test zu launchen, sondern man muss sich dann schon auf einem Produkt irgendwann final festlegen und dann das Ganze da all in gehen. Thema Oatly, vielleicht ganz spannend, bei DM habe ich das jetzt gesehen in der kleinen Version mit Matcha, wo sie dann halt auch den Matcha-Hype aufgegriffen haben und dann auch mit dieser kleinen Packung dann bei DM in dem Kühlregal standen. Dann haben sie noch so spezielle Geschmäcker wie mit Popcorn haben sie, glaube ich, genau.
Ich liebe die Popcorn-Edition.
Ja, ist ja auch vielleicht sogar eine mutige Geschmacksversion, aber wie mutig kann man bei so einem Geschmack bei einer Innovation sein?
Da gibt es, glaube ich, zwei Perspektiven. Also bleiben wir mal kurz bei Oatly. Viele sagen ja, warum machen die jetzt diese Editions und so? Ich habe den Eindruck, es kommt super an. Sie haben gerade erst bekannt gegeben, dass jetzt nochmal neue Editionen dazukommen. Ich glaube, unter anderem Matcha, Strawberry und Kokos. Andere, ich glaube, das waren noch zwei weitere oder so. Da finde ich es, Oatly ist ja mehr oder weniger Vorreiter für Pflanzendrinks, muss aber extrem viel Masse produzieren und letztendlich auch verkaufen, damit sich das Ganze rentiert. Die sind immer so ein bisschen so knapp vor, jetzt geht's nicht mehr weiter. Also die haben extremen Kostendruck. Und da ist dieses Ausprobieren von unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und vielleicht überhaupt mal neue Wege zu gehen, glaube ich, genau das Richtige. Und mein Eindruck ist, es kommt super gut an. Also ich habe, es mag banal klingen, weil ich meine, ich weiß es ja auch besser und wir reden von irgendwie sowas wie Popcorn-Flavor, aber ich würde fast sagen, das hat meinen Kuhmilchkonsum um die Hälfte reduziert, weil ich mir jetzt, ich bin so ein Klassiker, ich komme irgendwie von der Kuhmilch nicht weg, geschmacklich, und in meinem Müsli mixe ich jetzt aber halb-halb. Das habe ich vorher nicht gemacht. Grundsätzlich kommt es so bei Startups so ein bisschen drauf an, finde ich, wie innovativ ist das Grundprodukt. Wenn ich versuche, an zwei Ebenen innovativ zu sein, dann erhöhe ich das Risiko. Ich habe einen, ein super neues Getränk mit einer Grundlage, die gibt es so noch nicht und das ist viel mehr als eine Limo, wahrscheinlich auch viel gesünder und so weiter. Wenn ich dann aber hingehe und mache nicht Zitrone oder eine Wassermelone als Geschmäcker, sondern bringe jetzt irgendwie nochmal Yuzu, ja Yuzu ist wahrscheinlich schon fast, aber ne, viele wissen noch nicht, was Yuzu ist, bringe irgendwie Yuzu und Gurke als die Flavor heraus. Dann kann es halt sein, dass ich Leute damit abschrecke, nur weil ich halt auch nicht nur innovativ im Produkt war, sondern auch nochmal innovativ im Geschmack. Wir sind halt, es geht wahrscheinlich nicht nur ins Deutschen so, aber wir lieben halt Vanille, wir lieben Schokolade, wir lieben Zitrone und Orange, ne? Und ein paar andere Sachen. Kommt ein bisschen auf die Kategorie an. Da kann ich vielleicht erstmal mit den Basics starten, was Geschmack angeht. Und wenn das erfolgreich ist, dann kann ich hier und da nochmal was probieren. Oder man bringt eine Sorte raus, die ein bisschen ausgefallener ist. Aber nach dem, was ich so beobachte, sind es tatsächlich häufig die Basics, die einfach ankommen.
Ja.
Irgendwer hat mal, ich weiß nicht, wer war es, der Gründer von Gustavo Gusto oder war es der von Pizzawolke, ich weiß es nicht, da hat man gesagt, wenn ich keine Margherita und keine Salami anbieten würde, dann würde ich hier nicht mehr stehen.
Das stimmt, ja. Und da, die Frage muss man sich ja auch stellen, gerade wenn man am Anfang das Produkt launcht, der Regalplatz ist ja begrenzt. Das heißt, man hat jetzt auch gar nicht die Kapazitäten, mit 5 verschiedenen Geschmacksrichtungen zu starten, sondern in der Regel ist es 1, 2 Geschmacksrichtungen, vielleicht auch mal 3, selten auch 4. Das muss man ja dann auch auf dem Display passen für eine 2-Platzierung. Thema Display.
Käufer und Einkäufer und Kaufleute sind ja auch nur Menschen. Wenn du denen mit irgendeinem Geschmack kommst, weil sie noch nie gehört haben, irgendein Produkt oder sowas, dann schreckt die das ja auch erstmal ab. Wenn du sagst, guck mal hier, ich habe ja eine super Limo, die ist irgendwie mega innovativ, weil XY und das gibt's in Erdbeer und Orange, dann funktioniert das sicherlich besser, wie irgendwas komplett ausgefallen ist. Drachenfrucht, keine Ahnung.
Thema Einkauf, ja, wir haben ja eigentlich so die verschiedensten Stakeholder. Wir haben die Brands, die Innovation entwickeln, Startups, Mittelständler, größere Konzerne. Da haben wir den Handel als Gatekeeper zum Konsumenten. Und der Handel mittlerweile aber auch durch die Eigenmarke selber auch sehr innovativ, weil wir eben das Thema Popcorn hatten. DM beispielsweise hat auch sehr viele Proteinriegel von der Eigenmarke, auch jetzt seit kurzem einen mit Popcorn-Geschmack, den ich auch überraschend gut finde und jetzt auch schon häufig gekauft habe. Und da lohnt sich das, glaube ich, auf jeden Fall, weil es ja auch ein mutiger Geschmack ist, auch von der Konsistenz her ein bisschen anders. Wenn wir vielleicht mal auf die letzten Jahre zurückblicken, hast du vielleicht so einen Trend, wo du sagst, da hat die Interaktion von Konsument, Brand und Handel perfekt gepasst, wo du sagst, das war so ein super schneller Trend, der plötzlich im Nichts da war und dann direkt national bekannt war?
Ja, der Handel ist in der Regel ja ein bisschen träge, also schnell würde ich hier schon mal ausklammern. Ja, also wenn man mal die großen weg, also das finde ich jetzt, das ist ein sehr langweiliges Beispiel, aber ich finde, Plant-Based ist halt eigentlich so die Base, die Basis, ne? Also das ging schon schnell, dass ein Handel auch unter Eigenmarke und vor allem letztendlich jetzt unter Eigenmarke eine ganze Kategorie plötzlich vorantreibt. Also das gesamte Thema pflanzliche Alternativen ist ja jetzt nicht nur im Wachstum, sondern das Wachstum wird maßgeblich geprägt von Eigenmarken. Und dass der Handel einen Trend so schnell, und das meine ich jetzt nicht negativ, weil für sich vereinnahmt, aber im positiven Sinne, und das dann aktiv vorantreibt, das wüsste ich gerade kein Beispiel, dass man das mal irgendwo so gesehen hätte. Ansonsten, wenn man mal dieses ein bisschen auch angestaubte Beispiel Plant-Based rauslässt. Ja, also ich könnte mir vielleicht gerade vorstellen, dass das Thema Darmgesundheit so eins werden könnte. Ich sag mal Großdarmgesundheit, weil ich noch nicht genau sagen kann, welche Kategorien werden es. Ich weiß jetzt nicht, ob es die präbiotischen Limos werden, aber du hast schon den Eindruck, alle sind gerade aufmerksam, was da passiert. Und werden möglicherweise relativ schnell sein. Aber viele Trends, also Trends sind ja entweder sehr langsam oder sehr schnell. Es gibt selten irgendwas dazwischen. Also ja, das stimmt. Das GDI, das Gottlieb-Duttweiler-Institut, hat wirklich sehr, sehr spannend sich mal dem Thema gewidmet, wie lange eigentlich Trends sind, und hat das so ein bisschen mit den Tech-Entwicklungen, sowas wie Facebook und Instagram verglichen. Und da hat man schon gesehen, wie langsam das vonstatten geht, dass wir uns mit alkoholfreiem Bier auseinandersetzen, dass wir uns mit Bio auseinandersetzen oder halt mit Plant-Based. Und ja, es ist auch nur logisch, weil wir sind halt sehr träge in unseren Routinen. Lebensmittel sind gesellschaftlich stark verankert und bei unserem Alltag verankert. Und deswegen gehen viele Entwicklungen deutlich langsamer, als wir es uns manchmal auch denken und vor allem auch wünschen würden. Und die andere Seite ist dann eigentlich, das sind dann die schnellen Hypes. Und die sind in der Regel eh viel zu schnell für den Handel, weil es nutze ich dann gar nicht. Die sind dann halt auch rasch wieder vorbei. Du hast über Schokolade schon angedeutet. Gerade ist es der Japanese Cheesecake. Also mehr Rezept als Produkt. Aber das ist dann ebenfalls auch für viele große Gang gar nicht so interessant und ja, auch komplex. Also Props an so jemand wie Lind, die da immer schneller werden. Rittersport finde ich auch immer sehr spannend. Ausreichend zwei Schokoladenbeispiele, aber das war halt in den letzten Jahren vor allem so Thema. Die haben es irgendwie geschafft, neuerdings ein bisschen schneller zu werden, was die Reaktionsgeschwindigkeit angeht.
Rittersport hatte auch eine Special Edition, auch relativ neu mit Zitronengeschmack, wo sie auch von ihrer klassischen Tafelform leicht, also immer noch quadratisch, aber von der Tafelform hinsichtlich der einzelnen Stücke, die man so brechen kann, dass die Stücke jetzt ein bisschen größer war, einfach bedingt durch die Füllung. Vielleicht ja. Ist Schokolade auch nochmal ein ganz gutes Thema, weil Innovation wird ja auch manchmal durch externe Faktoren beeinflusst. Beispielsweise hatten wir jetzt das Thema Kakaopreise, wo ja dann auch viele Konsumenten im Mainstream gesagt haben, boah, die sind ja so dermaßen gestiegen, wo wir jetzt bei 2 Euro bei einer Tafel Schokolade liegen, dass die Konsumenten irgendwann auch nicht mehr bereit sind, diesen Preis dafür zu bezahlen oder massiv auf Eigenmarken umschwenken oder einfach den Konsum generell reduzieren. Das geht jetzt gerade ein bisschen zurück, aber wie beobachtest du solche Trends bei Kakao, Kaffee zum Beispiel vom Rohstoff her bedingt?
Ich finde, in den meisten Fällen beruht Innovation ja auf Trends. Also Trends ist ja jetzt immer so ein sehr abstrakter Begriff, aber am Ende sind es halt Veränderungen in Gesellschaft, in dem, wie unsere Welt irgendwie funktioniert. Und das sind dann zum Beispiel sowas wie Kakaopreise. Und die Innovation ist ja dann letztendlich die Reaktion auf diese Veränderung, weil die bieten zum einen neue Marktchancen und zum anderen wiederum ist es auch eine Notwendigkeit, weil Unternehmen darauf reagieren müssen, dass vielleicht ihr Geschäftsmodell oder so gerade in Frage gestellt wird. Und ja, du weißt nicht, ob du darauf andeutest, aber am Ende sowas wie Shuviva, ne, also von Planet A Foods, das sind natürlich wahnsinnige Treiber, die da das Ganze dann vorantreiben. Man muss dazu sagen, so ein Planet A Foods, das hat ja Shuviva schon entwickelt, bevor der Kakaopreis so durch die Decke ging. Sicherlich auch, weil Kakao, Kaffee, so, also alles, was, ne, was haben wir noch? Ja, auf jeden Fall Kakao und Kaffee vor allem schon immer sehr volatil im Preis waren. Hier mal wieder Peaks und dann wieder gefallen sind. Aber ich glaube, ich würde es jetzt zumindest mal unterstellen, der Haupttreiber waren ja eigentlich eher Gedanken Richtung Nachhaltigkeit im Sinne von der Entfernung, die solche Produkte halt zurücklegen müssen, als auch dem Thema Fair Trade oder Fairness generell, würde ich es jetzt mal eher nennen, weil natürlich auch Kakao ein Produkt ist, was mit sehr vielen menschenunwürdigen Nachteilen vonstatten geht. Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Fan davon, es komplett zu ersetzen, weil da stehen halt auch Menschen hinter, aber so Sachen wie Kinderarbeit, Und generell auch Ausbeutung von Bauern und Bäuerinnen in den jeweiligen Anbaugebieten. Das ist natürlich eigentlich der Haupttreiber, solche Innovationen dann zu entwickeln.
Ja, was auch spannend ist beim Thema Innovation, wir haben auf der einen Seite das innovative Produkt und das erfordert natürlich auch ein Stück weit mehr Erklärung. Und wenn man gerade auch vielleicht mal jüngere Zielgruppen anspricht, dann ist auch die Konsumentinnenansprache ein bisschen anders. Was sind da vielleicht so ein paar Trends oder auch positive Beispiele, wo du vielleicht was, wo du sagst, das ist mir in Erinnerung geblieben, wo jetzt eine Marke oder auch ein Startup eine Innovation mal besonders innovativ einfach auch dargestellt hat und eingeführt hat?
Also ich persönlich bin der Meinung, dass man Innovation gar nicht immer so erklären muss, weil, wenn ich ehrlich bin oder wenn wir irgendwie auch ehrlich zu uns sind, viele interessiert es ja jetzt auch gar nicht, wie entsteht das eigentlich? Also Schuviva, bleiben wir mal kurz dabei. Ja, das ist irgendwie fermentiert und irgendwas mit Sonnenblumenkern, aber als Konsument muss ich das, will ich das überhaupt am Ende wissen? Am Ende, jetzt bin ich vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, ich komme halt aus Marketing, aber am Ende kommt es darauf, was für ein Gefühl löst das eigentlich bei mir aus, das Produkt? Das fängt bei so simplen Sachen an wie Geschmack. Oder ich habe irgendwie das Gefühl, was Gutes zu tun, weil es ist irgendwie pflanzlich oder es ist irgendwie fairer. Was genau dahinter steckt, das wird, glaube ich, die wenigsten interessieren. Ich nehme mal vielleicht, aber du hast ja nach einem konkreten Beispiel gefragt. Follow Food ist schon extrem erfolgreich und deswegen, glaube ich, ein ziemlich solides Beispiel. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass dieser QR-Code, womit ich dann nachvollziehen kann, wo dieses Produkt jetzt genau herkommt, mit welcher Fangart das Ganze, also die haben ja nicht nur Fisch heutzutage, aber die haben ja angefangen als Follow Fish. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das allzu häufig genutzt wird. Also zumindest nicht prozentual. Das wird sicherlich im Tausenderbereich liegen. Aber am Ende ist die Tatsache, dass die Möglichkeit überhaupt besteht, diese Transparenz, dass ich das Gefühl habe, wow, das ist irgendwie fairer und wenn ich will, kann ich sehen, wo kommt dieser Fisch, den ich jetzt gerade verzehre, her, und der wurde hoffentlich dann auch mit einigermaßen akzeptablen Fangmethoden gefischt. Dann also reicht das in der Regel schon. Ja, genau, ne, so, ja, genau. Und aber am Ende werde ich es wahrscheinlich nicht nutzen, weil es mich eigentlich auch gar nicht interessiert. Ich will nur ein gutes Gefühl und ein gutes Produkt haben. Und bei manchen ist es sogar noch direkter. Wir sehen jetzt gerade präbiotische Limonaden. Ja, natürlich irgendwie präbiotisch, darfst du in Deutschland eh nicht draufschreiben, aber trotzdem wird irgendwie so ein Darm angedeutet und so. Aber man sieht ja schon an dieser Aufmachung, die Vorbilder sind der Poppy und nicht Simply Poppy, heißen sie Poppy und
Superpop gibt es noch.
Olipop, genau. Das waren also die Vorreiter aus den USA. Man sieht ja schon an der Aufmachung, da geht es eigentlich um Lifestyle. Das heißt, ich will eigentlich irgendwie ein cooles Produkt, deswegen ja auch in der Dose, weil die Dose gerade halt auch so Thema ist bei Getränken, zu mir nehmen und irgendwie das Gefühl haben, dass ich jetzt hier nicht eine total zuckerreiche Cola zu mir nehme, sondern ein Produkt, was, nennen wir es mal, gesund ist oder mindestens mal gesünder. Das heißt, es ist eigentlich relativ oberflächlich und das ist so dieses Zusammenspiel. Dieses einerseits, dass ich die Basis habe, es muss schon wahr sein, also wie bei Follow Food, es muss schon, was ich da mache, was ich besser mache. Ich muss auch irgendwie die Möglichkeit bieten, mich damit auseinanderzusetzen, ob es jetzt so detailliert ist wie bei Follow Food oder halt eher oberflächlich im Sinne von, da sind halt Postbiotika in der Limo oder irgendwas mit Apfelessig. Aber am Ende muss ich irgendwie einen Mix aus Lifestyle-Faktor, also guten Marketing bieten und einer sehr einfachen Codierung, dass das halt irgendwie besser oder leckerer, gesünder, fairer, was auch immer für mich ist.
Ja, Thema präbiotische Limonaden. Du hast es angesprochen, Vorbild in den USA, so ein Mehrfach-Milliarden-Exit. Und dann sind natürlich auch in Deutschland alle auf den Trend aufgesprungen. Du meinst eben schon Superpop, entwickelt von Unibev. Die haben ja auch in den vergangenen Jahren wirklich sehr erfolgreiche Produkte entwickelt und sind da immer sehr nah am Zahn der Zeit, was das Thema Innovation angeht. Und so wie ich das auch online gelesen hatte bei LinkedIn von Fabian Huber, hat er, glaube ich, auch geschrieben, dass sie mit die erfolgreichste Limonade sogar bei DM gerade sind nach den Eigenmarken. Also auch wirklich innerhalb von Monaten, ich glaube jetzt vor noch nicht mal einem Jahr, von einem halben Jahr gelauncht und dann sofort super erfolgreich auch mit Pamela Reif umgesetzt. Auf der anderen Seite sieht man zum Beispiel auch More Fizzy, die Betterji vor kurzem übernommen haben und damit jetzt auch ein Getränk entwickeln. Und wenn man die Getränke probiert, man sieht sie jetzt immer mehr im Handel national, merkt man da auch, wie die Kategorie ist ähnlich, aber der Geschmack zum Beispiel ist komplett unterschiedlich. Also du meinst das Thema Apfelessig, das ist in Superbob drin, bei More Fizzy schmeckt es wirklich wie eine normale Limonade. Und dann auch wieder das Thema Gesundheit, wie gebildet ist wirklich der Konsument, kann er jetzt differenzieren, bei einer Dose, ob da 5 oder 10 Gramm Ballaststoffe drin sind, was das für ihn persönlich dann im Leben ausmacht, oder probiert er einmal und sagt, das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht.
Ja, also ich habe ja gerade so einen Report veröffentlicht, so eine Art Starter Guide für Longevity, und da schreibe ich auch unter anderem, dass es halt gilt, das Ganze auch wieder richtig zu übersetzen. Also ja, wie gebildet ist der Konsument? Wahrscheinlich extrem unterschiedlich. Die Frage ist, glaube ich, eher, wie tief möchte der Konsument, die Konsumentin sich denn damit überhaupt auseinandersetzen? Und Lebensmittel sind Low-Involvement-Produkte. Das heißt, in der Regel setze ich mich damit nicht näher auseinander. Ich sag ganz gerne, Lebensmittel sind ein Low-Involvement-Markt und Low-Involvement-Produkte, weil einerseits setzen wir uns irgendwie mit Ernährung auseinander, wir wollen uns irgendwie gesünder ernähren oder nachhaltiger oder fairer oder was auch immer. Aber wenn ich im Supermarkt, und da kauft man in der Regel nur rein, zumindest größtenteils, stehe, dann stehe ich in der Regel nicht lange vorm Regal und versuche herauszufinden, was ist denn da jetzt der Mehrwert? Und wie kriege ich das rübergebracht? Ja, ich darf es ja nun mal, und das ist natürlich auch absolut richtig, nicht so benennen. Also außer es ist im Rahmen der Health Claims zugelassen. Jetzt kann ich natürlich entweder hingehen und sag, okay, ich muss jetzt halt bei der EU die Zulassung dieses Health Claims beantragen. Das kann man machen. Ich habe letztens gesehen, dass ist schon eine Weile her, eine Kiwi, glaube ich, eine Zulassung bekommen hat dafür, dass, naja, ich sag mal so, es ist die Darmentleerung anregt. Also tatsächlich haben es hier und da auch nochmal Unternehmen gemacht, neue Health Claims einzureichen. Aber so funktioniert nun mal Marketing. Ich kann das auch über eine Marke machen und über Markenwelten. Also auch da wieder, welches Gefühl löst es in einem aus? Und Gefühle löst Marketing aus. Und ich kann, weiß nicht, Actimel darf ja auch vieles nicht mehr sagen, außer es trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Aber wenn man sich halt so einen Werbespot von Actimel anguckt, dann sieht man halt irgendwie Kinder, die durch den Regen rennen und so Schutzschilder um sich herum haben. So. Ja, das sind ja, wie soll man, das gute alte Handwerk des Marketings. Also ich muss am Ende eine Marke machen und eine Kommunikation machen, die einem diese Botschaft indirekt vermittelt. Vom Regal werde ich, glaube ich, nicht lesen, da drin sind 6 Gramm Ballaststoffe und das ist mit Apfelessig. Das wird man maximal vielleicht noch zu Hause eher zufällig entdecken, wenn man mal so ein bisschen gelangweilt auf diese Dose guckt. Aber ansonsten funktioniert das Spiel einfach anders.
Du hast jetzt eben das Beispiel Kiwi angesprochen, und das ist ja auch nochmal ein wichtiger Faktor. Je nachdem, welche Produktkategorie ich habe, habe ich natürlich auch im Markt dann verschiedene Optionen zu werben, weil wenn wir uns jetzt auch mal Obst, Gemüse oder auch Tiefkühlprodukte anschauen, da ist es jetzt bisher nicht üblich, dass man irgendwelche Werbetafeln oder Werbewobbler, Banner an der Tiefkühlscheibe hat, weil einfach der Platz dort schon begrenzt ist. Das heißt, wenn du jetzt eine Innovation vielleicht auch starten würdest oder wenn du dir die Innovation anschaust, was ist so eine Kategorie, wo du sagst, da ist es relativ dankbar, eine Innovation zu launchen, und was ist auch eine Kategorie, wo du noch Potenzial siehst, wo noch verhältnismäßig wenig Innovation vorherrscht?
Also im Prinzip braucht man vor allem einfach nur mal durch die Gänge laufen. Ne? Ich finde dieses Just Spices Beispiel, also dieses Storytelling, was sie um diese Gründung gemacht haben, fand ich immer sehr gut. Ne? Die haben ja immer gesagt, Gewürze sind wie Socken einkaufen. Ne? Du brauchst halt Socken auf, so kaufst du Socken. Also quasi so ein bisschen das Knox-Prinzip. Ne? Weiße Socken, schwarze Socken, fertig. Ich brauche Rosmarin, dann gehe ich in den Supermarkt, kaufe Rosmarin. Ausgerechnet die Kategorie, die eigentlich so viel Spaß im Essen machen sollte wie nichts anderes. Und die haben halt festgestellt, das Regal ist ein bisschen verstaubt. Ich finde, manche Sachen, oder vielleicht ist es sogar jede Warengruppe im Supermarkt, funktioniert manchmal sogar ähnlich wie Social Media. Ich habe Facebook und dann plötzlich sind meine Eltern auf Facebook, also brauche ich was anderes. Dann kommt Instagram, plötzlich sind alle auf Instagram und vielleicht bin ich jetzt Eltern und meine Kinder denken, um Gottes Willen, ich kann nicht auf Instagram sein, also kommt TikTok. Und zumindest bei den etwas marken- und marketinggeprägteren Kategorien ist das eigentlich ähnlich. Ich werde jetzt sicherlich nicht die Rocher essen, wenn ich nicht 50 bin. Keine Ahnung, ob das Beispiel jetzt einigermaßen valide ist, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Das heißt, es gibt eigentlich immer wieder die Chance, die neuen jungen Wilden zu sein. Du hast mich jetzt aber nach einer konkreten Kategorie gefragt. Ich finde gerade Konserven wahnsinnig spannend. Es ist fast schon wortwörtlich eingestaubt, dadurch, dass sie so lange haltbar sind. Das heißt, ich habe ja einen sehr Haufen alter Marken, ich habe relativ wenig Innovation. Man sieht sogar, dass manche, ich nenne es mal Einzelkategorien, sowas wie Sauerkraut hatte ich, glaube ich, gelesen, sogar, also kaum einer kauft noch Sauerkraut, also anscheinend wird Sauerkraut kaum noch gegessen in Deutschland. Aber wir reden vom Konservieren, das ist quasi der Grundstein für die gesamte Lebensmittelindustrie. Also es überhaupt dafür, Lebensmittel lange haltbar zu machen, vor allem sehr lange haltbar, wenn man mal von sowas wie Trocknung etc. absieht. Oh, das sind ja trotzdem leckere Sachen. Also wenn ich glaube, Heinz hat zwischenzeitlich mal versucht, aber ich glaube auch nur in Britannien oder so, die haben eine Spaghetti Carbonara, glaube ich, in der Dose rausgebracht. Hab's nie probiert, weiß ich nie, ob's lecker war, wahrscheinlich nicht. Aber bei den großen Problemen mit sowas wie Tiefkühlung, da sind die Regalkapazitäten in der Regel extrem begrenzt. Dann haben wir das große Problem mit Kühlkette, beziehungsweise auch energieaufwendig. Warum nicht mal wieder Fertiggerichte in einer hohen, also in einer guten Qualität, jetzt nicht, sorry Erasco, aber nicht in Erasco-Qualität oder so, mal in der Konserve wieder rausbringen. Also das wäre für mich so eine Kategorie, die hat dringend ein bisschen Innovation nötig. Richtung Gewürzgurke tut sich ja auch gerade einiges.
Stimmt. Ja. Da gab es ja Oppenheim mit diesen einzelnen Gewürzgurken, die der Schüler für mehrere, ich glaube sogar über 10 Euro teilweise so eine Packung gekauft haben.
Ja, die beispielsweise, aber jetzt kommen ja unter anderem auch fermentierte Gewürzgurken, die dann auch wieder Hashtag Darmgesundheit besser für einen sein sollen. Also da tut sie ja gerade, aber ich glaube, da gibt es das gesamte Regal, hat ein Upgrade nötig.
Ich kann doch mal ein Startup mit getrockneten Oliven einfach als Snack, dann in so einer Snackpackung, ähnlich wie getrockneten Tomaten.
Ja.
Also ja, aber wie du schon sagst, Dosen, Konserven, oder Dosen ist ja so ein bisschen das Beispiel, dass die Dose auch ein Revival gerade bekommt, einfach weil es logistisch praktisch ist, weil es einfach auch für die Konsumenten praktisch ist.
Manche sagen nachhaltiger, das kenne ich mich nicht genau aus, aber vieles wird halt heute im Glas gemacht, weil Glas ein bisschen wertiger aussieht und man kann das Produkt auch sehen und Glas ist halt sehr energieintensiv und natürlich auch nicht ganz so stabil für Transport. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon, was jetzt davon besser ist oder nicht, aber trotzdem so Gründe, warum auch tatsächlich weniger in der Konserve gemacht wurde. Und ich finde, du hast ja nach Kategorien gefragt, wo man es vielleicht noch vermisst, aber ich finde, es ist fast einfacher zu beantworten, wo man es nicht mehr braucht. Also im Snackregal, Süßwaren, also natürlich ist auch da Innovationspotenzial da, aber da wird halt einfach schon so viel gemacht. Bringt bitte keine Riegel mehr raus. Ich kann keine Riegel mehr sehen.
Es gibt einige gute Ballaststoffriegel jetzt seit kurzem, oder Proteinriegel.
Ja, es gibt richtig viele gute Riegel, aber das ist ja das Problem. Es gibt die große Masse, die ist immer schon da, von also quasi der gesamte Mars-Konzern, was der rausbringt, die kriegt man so schnell nicht verdrängt, auch wahrscheinlich nicht mit einem zunehmenden Gesundheitstrend, weil die einfach die haben gute Marken, die haben starkes Marketing, die haben einen super Vertrieb. Davon wirst du nur kleckermäßig hier und da mal ein paar Produkte, glaube ich, rausschmeißen können. Und dann gibt es ungefähr 50.000 Startups, die versuchen, das Thema Riegel irgendwie besser zu machen. Und so groß ist das Riegelregal nicht.
Es gab ja auch mal eine Zeit lang viele Insektenriegel, das ist ja leider auch zurückgegangen. Wobei die dann auch preislich natürlich irgendwann auf einer Grenze waren. Auch Proteinriegel, wenn die jenseits von 3 Euro sind, gibt es natürlich auch nicht mehr so viele Menschen, die das kaufen wollen. Vielleicht nochmal Thema Altersgruppen hatten wir auch schon angesprochen mit Social Media. Ich hatte letztens bei LinkedIn gelesen, dass eher durch den demografischen Wandel, die Boomer-Generation geht jetzt in Rente, dass es für die eigentlich gar nicht mehr so wirklich Marken gibt, weil teilweise ja Marken auch verschwinden. Und alle konzentrieren sich gefühlt mit diesen Influencer-Produkten auf die junge Zielgruppe. Was glaubst du, sind denn so Brands oder siehst du da auch eine Nische für eher ältere Personen, dass man da mal eine vertrauensvolle Marke nochmal schaffen kann? Ist das überhaupt möglich?
Bin ich mir absolut sicher. Die Zielgruppe ist nur deutlich, man könnte sagen, schlauer. Also die gucken sich, die hinterfragen halt schon mal eher was. Und es ist eine Zielgruppe, letztendlich beginnt das schon ab den Mit-30ern, wo ich mich leider auch schon zu nennen darf. Man wird ja auch eingefahrener in dem, was man kauft. Also der Einkaufszettel wird immer klarer, es stehen immer dieselben Sachen drauf, teilweise stehen sogar dieselben Marken drauf. Die sind natürlich deutlich anspruchsvoller und damit auch schwerer zu erreichen. Damit aber auch letztendlich vernachlässigt. Wir haben eine Silver Society, wir haben einen Shift hin zu einer stärkeren, älteren Gesellschaft, wo die wollen auch Produkte und ehrlicherweise ist diese Zielgruppe extrem wertig. Also in der Regel haben die alle oder die meisten zumindest extrem gute Haushaltseinkommen. Die haben teilweise Langeweile, die sind deutlich offener, als es vielleicht früher war für Neues. Die sitzen nicht mehr zu Hause die ganze Zeit vorm Fernseher, so wie es unter anderem leider halt auch noch meine Oma mal getan hat, sondern die sind aktiv, die treffen sich mit Freunden, die gehen essen, die unternehmen wahnsinnig viel, die machen Urlaube. Das heißt, die haben auch einfach zunehmend neue Bedürfnisse oder letztendlich dieselben Bedürfnisse wie jetzt auch vielleicht jüngere Generationen. Richtung Gesundheit vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer. Was dann noch so ein bisschen fehlt, sind die konkreten Kategorien und vor allem natürlich auch die konkreten Marken. Ich habe heute noch gelesen, dass Nestle jetzt wohl eine ganze Marke rausgebracht hat. die sich an die ältere Generation richtet. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Kategorie es war, habe ich gerade vergessen. Aber ich glaube, es kommt jetzt langsam. Also das sind natürlich auch letztendlich Umsätze, die möchte sich ja keiner entgehen lassen. Und es ist ein Win-Win für alle. Also daher, warum nicht?
Weil du eben auch nochmal das Thema Fernsehen angesprochen hast. Die ganzen Streaming-Anbieter, also insbesondere Netflix, kann man da hervorheben. Aber kürzlich habe ich auch von Y-Food oder auf einem Y-Food-Display eine Aktion mit Amazon Prime gesehen oder mit HBO, die auch gerade sehr stark werben. Netflix ist da wirklich sehr präsent und bedient das auch als eigene Kategorie, wo sie dann auch, glaube ich, mit dem deutschen Milchkontor erfolgreich so eine Stranger Things-Kollaboration hatten. Wirklich über alle Kanäle hinweg. Hier in Berlin hatten sie so einen riesigen Pop-Up-Store gebrandet, wo hunderte Leute anstanden. Dann hatten sie Modemarken und hat auch verschiedene Eissorten, was natürlich auch passt. Eis und Netflix und Chill, dass man Eis konsumiert beim Netflix-Schauen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Learnings aus den letzten knapp 40 Minuten zusammenfassen, was sind so deine Tipps vielleicht, wenn ich jetzt ein Innovationsentscheider bin, worauf müsste ich unbedingt achten, wenn ich jetzt Stand heute ein neues Produkt entwickeln sollte? Also welche Kanäle muss ich mir anschauen? Und wie beschleunige ich vielleicht auch die Innovation?
Also grundsätzlich, es wurde ja gerade erst der, Six Barriers of Food Innovation Report veröffentlicht. Da auf jeden Fall mal reingucken, kann ich jedem empfehlen. Da ist sehr gut aufgeführt, warum, beziehungsweise was für Barrieren eigentlich wir gerade sehen. Wir haben gerade eben gesagt, so ja, es gibt immer weniger Neuprodukte, das ist ja schon drastisch. Also wir sehen ja wirklich von, die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, ich glaube im 7 waren es noch irgendwie 90% Neuprodukte in dem Jahr, dann ist das Ganze noch vor Corona, glaube ich, irgendwie 2019 oder sowas auf 50% gesunken. Und im vergangenen Jahr lag der Wert bei 19% Neuprodukten. Und davon ist das meiste halt irgendwie neue Geschmäcker oder generell Range-Erweiterungen. Auch eigentlich da kaum was Richtiges drunter. Also deswegen vielleicht Punkt Nummer eins, das haben wir jetzt gar nicht so groß angesprochen, ja, ein bisschen wieder mehr in die Zukunft gucken. Man sieht sehr viel, dass viele sich gerade auf das Brot- und Buttergeschäft konzentrieren. Die Dinge, die bei uns besonders gut funktionieren, die werden jetzt, wird sich darauf fokussiert und alles andere lassen wir erstmal liegen. Das mag sich vielleicht für börsennotierte Unternehmen erstmal so in so einer CEO-Position ganz gut geben, weil dann kann man auf den letzten Quartalszahlen, kann man sich auf die Brust klopfen und sagen, haben wir toll gemacht. Aber das funktioniert dann nicht, um in 3 Jahren dann ordentlich dazustehen, geschweige denn danach. Das heißt, auch ruhig mal wieder ein bisschen in die Zukunft blicken. Sonst wird man noch mal viel größere Probleme geben, als man vielleicht aufgrund der wirtschaftlichen Situation gerade hat. Dann hatte ich auch schon gesagt, auf sich erstmal gucken, auf die eigenen Stärken und Schwächen und dann auf das, was ist eigentlich an Bedürfnissen da. Aber die Bedürfnisse muss ich natürlich trotzdem kennen. Das heißt, schon damit auseinandersetzen, was passiert denn eigentlich gerade? Was verändert sich? Sind wir nicht so konkret drauf eingegangen, aber wir sehen zum Beispiel gerade eine Shift weg von diesen Nachhaltigkeitsthemen. Sie verschwinden nicht, sie werden eher, es ist auch wichtig quasi, aber wir sind, glaube ich, alle so ein bisschen müde geworden, immer nachhaltiger zu sein, so schade es auch ist. Aber man versucht eher wieder auf sich zu gucken, was kann ich eigentlich an mir beeinflussen? Und das sind halt die Themen Gesundheit und das ist auch das Thema Spaß. Also ich will mich halt auch einfach gut fühlen, ich will keine Nachrichten mehr sehen, sondern ich will irgendwie eine geile Marke konsumieren, weil sie mir ein gutes Gefühl gibt. Also ich muss trotzdem natürlich auch wissen, was beschäftigt die Leute eigentlich und vielleicht das Letzte, was mir jetzt ad hoc so einfällt, hatte ich jetzt, wie gesagt, ich bin ein bisschen voreingenommen, ich bin halt aus Marketing, aber ich finde, die Lebensmittelbranche ist einfach extremst markenorientiert. Es mag Kategorien geben, da ist das ein bisschen weniger relevant. Ich finde, der härteste Fall ist Getränke. Ich kann so tolle Getränke rausbringen, wie ich will. Ohne eine starke Marke, ohne ein gutes Marketing, habe ich keine Chance. Also es wird wirklich, kann ich jedem garantieren, das wird nicht funktionieren. Getränke sind da extremst von beeinflusst. Und deswegen, ich auch für Startups und so, ich weiß, Geld ist da immer knapp und so, aber ich muss in Marketing investieren. Dann lasse ich lieber mal ein bisschen den Vertrieb sausen, mache vielleicht doch ein bisschen mehr online oder versuche erstmal nicht groß in den Handel zu kommen. Das würde ich eh den meisten nicht empfehlen, so direkt immer unbedingt in den Handel zu wollen, weil da fliege ich relativ schnell wieder raus, wenn mein Produkt nicht funktioniert. Also macht Marketing, wie auch immer es dann aussehen. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist je Produkt, was will man da eigentlich für Leute erreichen und was sind eigentlich Mehrwerte, die ich kommunizieren kann, ist das sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich muss eine Basis haben, eine Basis an Menschen, die bereit sind, mein Produkt zu kaufen, die mein Produkt kennen, Also ganz klassische Betriebswirtschaftslehre, Fachbereich Marketing, der klassische Funnel. Ja, dann, wenn ich diese Basis habe, dann kann ich auch größer denken.
Ja. Man sieht es ja auch bei Morgenfischen beispielsweise, die sind ja auch erst wenige Jahre alt und sind jetzt schon über der Milliarde Umsatzgrenze dieses Jahr. Und die haben auch komplett online sich fokussiert, haben natürlich auch eher höherpreisige Produkte. Man sieht aber auch, dass der Handel sich jetzt dafür öffnet und auch diese Proteinpulver, die 20, 25 bis zu 30 Euro, glaube ich, so im Supermarkt jetzt schon zu finden sind. Und es funktioniert einfach und dann freut sich natürlich auch der Handel, wenn er da, ich weiß nicht, was da so die Erwartungshaltung ist vom Handel, wie viel Proteinpulver man pro Markt verkaufen muss im Vergleich zu einem Riegel, wie dann die reellen Zahlen sind, aber es scheint zu funktionieren.
Ja, auch Koro siehst du auch immer mehr in dem Handel. Und Klaas Weißes hat damals immer gesagt, also das wird sich irgendwann, war die Masse doch so groß, da hat man dann, glaube ich, auch sehr auf den Handel gesetzt. Aber zu den Anfängen haben sie immer gesagt, der Handel, das ist unser Schaufenster. Wir wollen eigentlich nur rein, damit die Leute unsere Produkte sehen und dann aber letztendlich idealerweise online kaufen. Auch das können ja Möglichkeiten sein, aber dann mache ich das eher am Rande. Es muss aber ja auch nicht immer weder online und noch Handel. Es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Also manche Produkte, für die ist es sogar vielleicht eher die Gastronomie, Bars, Hotellerie, Fachgeschäfte, manchmal Großhandel, ne? Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch wiederum sehr unterschiedlich. Aber Handel ist schon nochmal das eine Stufe, die kommt eher auf 5 und nicht auf 2.
Ja, kann ich auch so jedem mitgeben. Ich habe jetzt auch die letzten Jahre einige Einblicke in den Handel bekommen dürfen. Und der Handel ist wirklich die Königsdisziplin. Da hat man eine Chance, da muss man das wirklich sehr gut orchestrieren und dann die ganzen Prozesse auch im Hintergrund abstimmen. Aber natürlich, wenn man es einmal geschafft wird, dann belohnt einen der Handel auch. Und dann gibt es ja auch Marken wie Dr. Oetker Wagner, die sich über Jahrzehnte halten, wo ich als Kind bestimmte Pizzasorten gegessen habe und jetzt gefühlt 20 Jahre später gibt es immer noch dieselben Sorten. Also das hat sich dann wirklich über Jahrzehnte gehalten.
Und der Handel ist ja auch nicht, der Handel ist ja nicht böse. Da geht es ja auch darum, das ist ja aus beidseitigem Interesse. Das heißt, als Startup ist das ja auch für mich ein enormer Aufwand. Ich muss wahrscheinlich sogar erstmal einiges an Geld investieren, um überhaupt die Infrastruktur zu schaffen, den Handel mit ausreichend Produkten zu beliefern und auch in der Zeit, in der ich es haben möchte. Und der Handel will ja auch letztendlich dann diese Produkte nicht nur ins Regal stellen, sondern idealerweise sollen die sich dann auch verkaufen. Und es ist halt für beide Seiten ein Pain, wenn man Dinge einfach ausprobiert und da wird aber dann auf einer Seite vielleicht nicht das Notwendige gemacht oder es stimmt einfach noch nicht die Basis und dann laufen die Produkte nicht, die Produkte werden wieder ausgelistet und dann ist man natürlich auch bis zu einem gewissen Grad verbrannt. Also das ist nicht so, dass man es dann nicht mehr schafft, aber ja, also wenn ich die Produkte einmal im Handel hatte und sie haben überhaupt nicht performt, dann ist es danach deutlich schwerer wieder reinzukommen, wenn ich es dann irgendwann geschafft habe, die Kurve zu kriegen. Deswegen eine solide Basis ist da alles.
Wir hatten ja auch im letzten Jahr mit der Alina von Leckerland eine Folge aufgenommen, wo es um das Thema Snackification geht und die Zelda Morina von der Startup Lounge, die macht das ja jetzt auch seit einiger Zeit national. Da sieht man auch, welche Relevanz die Rewe dem ganzen Thema gibt, aber natürlich auch die anderen Handelsunternehmen wie Edeka, die Markan-Gruppe sind da auch sehr aktiv. Also
es wollen ja auch alle. Also wir sind ja alle dankbar dafür. Also keiner wird es jemals, also egal wie agil ein Konzern wird, er wird niemals so agil sein wie ein Startup. Das ist einfach von der Sache her schon. Ne? Und damit können Startups aber immer viel schneller auf Veränderungen reagieren und bieten damit in der Regel die innovativsten Produkte von allen, von bis auch wieder sehr, sehr breit gefasst. Aber jeder wünscht sich diese Produkte, aber dafür brauchst du auch einen gewissen Grad an Professionalität. Also ich habe nichts gegen einen gewissen Grad an Naivität und Chaos zu beginnen, aber irgendwann geht es halt so ein Unternehmen zu professionalisieren. Ich kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, ist auch manchmal ein bisschen unfair. Das ist jetzt meine Außenperspektive.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt echt super viele Themen angerissen. Wer immer up-to-date sein möchte, der soll natürlich bei dir immer auf der Seite vorbeischauen. Du schaffst ja wirklich sowohl tagesaktuelle News mit den Newsletter, mit deinem LinkedIn-Content, als auch übergreifende Trendreporte. Plus du hast ja auch einen eigenen Podcast, werden wir natürlich auch verlinken, der einmal monatlich rauskommt, richtig?
Richtig, wenn auch wir gerade einen Monat aussetzen mussten, aber Hauptjobs, Familie, Krankheiten etc., die dann dazwischen kommen, die hindern uns manchmal daran. Aber grundsätzlich Tobias Groß, mein Partner, oder ist auch eigentlich eher sein Podcast und ich dann quasi als Dauergast, wir versuchen so einmal im Monat so die Branche zusammenzufassen. Ein bisschen locker jetzt nicht, wir lesen jetzt nicht die News vor. Aber ist sehr spezifisch, aber kann man sich geben, finde ich.
Wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, kann man es wahrscheinlich ganz gut über LinkedIn machen. Auf welchen Messen, Events wird man dich denn dieses Jahr noch treffen? Weißt du schon, wo du noch sein wirst?
Ich werde auf jeden Fall auf dem Food Innovation Camp sein. Stand jetzt auch erstmal das Einzige, auch da neben Job und Family und Messen. Ich bin im Raum von Köln. Wenn nicht gerade Anuga oder ISM sind, dann muss ich immer relativ weit reisen. Das macht dann die Familienorganisation immer ein bisschen schwieriger. Deswegen Stand jetzt vor allem Food Innovation Camp. Das ist relativ sicher. Wahrscheinlich noch Startup Land, ist jetzt nicht sehr food-spezifisch, aber halt auch in Köln, deswegen auch ganz dankbar. Ja, und ansonsten connecten immer gerne über LinkedIn.
Perfekt, dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen breiten Rundumschlag bei dir und bin gespannt auf die weiteren News, die wir dieses Jahr noch erwarten können und auf die Produkte, die wir im Handel entdecken dürfen.
Lieben Dank für die Einladung.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.